So, ein bisschen nackt fühlt man sich dann schon ohne Gitarre vor dem Bauch. Meine Frau hat mich gefragt, ob ich dann nicht auch noch Stühle stellen und Opfer einsammeln will, wenn ich heute schon so viel im Gottesdienst mache. Aber es geht ja gar nicht darum, was ich alles machen will, weil als ich vor 2 Wochen eigentlich gar nicht im Gottesdienst sein wollte, sondern dann doch da war, weil wir einen Übernachtungsgast hatten, der gerne hier in Korntal in die Kirche wollte, und dann auf dem Saalplatz vom Reinhold gefragt worden bin, ob ich den Dienst heute machen könnte mit dem Predigen, hatte ich fürs Gitarrespielen schon zugesagt. Von daher mache ich das in Doppelrolle, von daher ist es okay. Ich hoffe, ihr könnt mein Gesicht lang genug ertragen. Ich finde es immer faszinierend, wenn ich in der Bibel rote Fäden entdecke. Alle, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich rote Fäden liebe, die durch Veranstaltungen gehen, wenn die Moderation in die Lieder übergeht, wenn die Lieder zur Predigt passen, wenn alles so im Flow ist, das mag ich. Und wenn ich sowas in der Bibel entdecke, finde ich das immer faszinierend. So Gedanken, die ganz früh in der Bibel stehen und die bis heute noch wahr sind. Und ich habe 4 solcher roter Fäden entdeckt in dem Text, den ich heute bearbeite. Andi hat letzte Woche über das Thema mit Freiheit beschenkt, um in Freiheit zu leben, gepredigt, über die Freiheit des Evangeliums. Er hatte Galater Kapitel 2. Er hat ausgeführt, wie dieses gesetzliche Verhalten, dieses Einhalten von Geboten nach dem Gläubigwerden dazu führen kann, dass man heuchelt, weil man Dinge macht, weil sie eben stehen und nicht unbedingt, weil man davon überzeugt ist oder weil es zum Leben passt. Die Irrlehre, die in Galatien umeinander war, die ging aber noch ein bisschen weiter. Da ging es nicht nur darum, Glaube und, sondern Gesetz führt zur Gnade bzw. zur Begnadigung, was nochmal eine Nummer weiter ist. Nicht nur das Leben nach der Bekehrung wird dem Gesetz unterworfen, sondern die Bekehrung selber ist Folge vom Gesetz und vom Einhalten davon. Und dem widerspricht Paulus ganz energisch in seinem Brief. Er sagt, wir wissen, dass niemand durch die Werke des Gesetzes gerecht wird. Das steht im Kapitel 2. Nun würden kritische Zuhörer fragen, ja gut, das müsstest du uns aber erstmal beweisen. Und das tut er in Kapitel 3. Wir haben dort eine lange theologische Auseinandersetzung und deswegen kann ich euch leider die 29 Verse, die dieses Kapitel hat, nicht ersparen. Weil man kann ja bei einer Argumentationslinie nicht nach dem zweiten Argument aufhören, wenn es 5 gibt. Von daher müsst ihr da leider mit mir durch. Ich finde es eine sehr saubere theologische Auseinandersetzung. Und wenn man sich die Verse, die Paulus aus dem Alten Testament zitiert, anguckt, stellt man fest, auch wenn man den Kontext anguckt, da widerspricht sich gar nichts. Es baut sich tatsächlich aufeinander auf. Ich finde es ein gutes Vorbild, wie man über geistliche Themen diskutieren sollte. Biblisch fundiert, sachlich aufeinander aufgebaut. Ich werde die Reihenfolge der Verse ab und zu ignorieren. Wenn ein Gedanke 5 Verse weitergeführt wird, werde ich den Gedanken zu Ende führen und dann lieber mal zurückspringen. Von daher, nur dass ihr euch darauf einlasst. Wir kommen zum Text. Jetzt gucke ich mal, ob das Ding funktioniert. Könntet ihr auf dem Monitor einblenden, dass ich mich nur, nicht nur mich sehe, sondern dass ich meine Präsi sehe? Das gibt mir ein bisschen Sicherheit dafür, dass es funktioniert. Vielen Dank. Jetzt ist es gerade wieder weg. Oder so, wie auch immer. Dankeschön. Gerechtigkeit durch Glauben. Die Angst, die Paulus hat, ist, dass durch diese Irrlehre bei seinen Galatern ein falsches Gottesbild entsteht. Das Bild von einem Gott, dem man etwas bringen muss, bevor er einen annimmt. Und ein falsches Gottesbild führt zu einem falschen Gottes, zu einer falschen Gottesbeziehung. Okay, jetzt bin ich ganz am Ende meiner Folie, okay. Jetzt schauen wir mal, wo wir das hier haben. Ja, gut. Dann haben wir jetzt die richtige Folie. Er schreibt: Warum wollt ihr Christen in Galatien das nicht endlich begreifen? Wer konnte euch so verblenden? Habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nur diese eine Frage: Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Was ist diese Botschaft des Glaubens? Es ist das Evangelium. Es gibt einen Satz in der Bibel, der das Evangelium zusammenfasst. Wer kennt den und weiß, wo er steht? Jawohl, genau. Bibelleser wissen mehr. Johannes 3, Vers 16. Und da steht, wenn das jetzt funktioniert, ja. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dickgedruckt ist das, was Gott macht. Gott hat so geliebt, dass er gab. Von Gott kommt die Aktion. Und vom Mensch die Reaktion. Er soll das glauben, dass das so ist. Und was steht da nämlich nicht? Wer wird errettet? Die, die an ihn glauben, nicht die, die seine Gebote halten. Paulus schreibt weiter. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Es stimmt. Ich gucke nur immer wieder, ob dann auch die richtige Folie kommt. Nicht, dass ich euch was vorlese, was gar nicht da steht. Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Ein falsches Gottesbild führt zu einer falschen Gottesbeziehung. Und Paulus hat noch zwei Bemerkungen zum Kreuz. Könnten wir durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Der letzte Satz von Kapitel 2, das, was Andi letzte Woche behandelt hat. Und habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Was meinte Paulus damit? Es geht um diesen Satz, es ist vollbracht. Auch dazu hat Andi letzte Woche schon ein paar Gedanken gesagt, was alles vollbracht ist. Mir wurde wichtig, was Jesus mit diesem "es ist vollbracht" gemeint haben könnte. Und da sind mir drei Sachen eingefallen, die ich mit euch teilen wollte. Es ist vollbracht wie: ich habe es wirklich bis zum Ende durchgezogen. Das Projekt Menschwerdung ist abgeschlossen. Und Gott weiß jetzt, wie sich menschliches Leben anfühlt. Der ewige Gott weiß, wie ein Kind sich bei der Geburt fühlt. Der allmächtige Gott weiß, wie es sich anfühlt, auf Hilfe angewiesen zu sein, abhängig zu sein. Er weiß, wie sich Hunger und Durst anfühlen. Er weiß, wie es ist, wenn man müde ist. Er weiß, wie es ist, Schmerzen zu haben, große Schmerzen. Er weiß, wie es ist, Angst vor dem Sterben zu haben, Angst vor dem Tod zu haben. Und er weiß jetzt, was es bedeutet, zu sterben, endlich zu sein. Und deswegen versteht er uns und unsere Schwächen bis in die Tiefe hinein, so sagt uns der Hebräerbrief, weil er es selber erlebt hat. Gott war ganz Mensch. Und deswegen versteht er auch uns ganz menschlichen Schwächen, unsere Nöte, unsere Ängste. Und wir brauchen nicht stark vor ihm zu sein, sondern wir können schwach sein. weil er uns versteht. Und das finde ich eine unheimlich befreiende und mutmachende Botschaft. Es ist vollbracht wie: Papa, wir haben es geschafft. Endlich ist der Fehler von Adam und Eva beseitigt und aus der Welt geschaffen. So viele tausend Jahre haben wir versucht, diesen Fehler zu korrigieren. Und jetzt ist es uns gelungen. Es ist vollbracht. Wir haben diesen Fehler korrigiert. Er hat jetzt keine Bedeutung mehr für die Menschen. Es ist vollbracht, wie: Dem Gesetz ist Genüge getan. Ich habe es völlig und fehlerfrei erfüllt. So wie ich gesagt habe, als ich gefragt worden bin, habe ich gesagt: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen im Sinne von völlig zufriedenstellen, vollenden und vollbringen. Und damit ist die Frage, die Martin Luther umtrieb: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott beantwortet? Ich bekomme ihn nicht, weil es ihn schon längst gibt. Es hat ihn schon immer gegeben. Direkt nach dem Sündenfall, nachdem Gott Adam und Eva aus dem Paradies schmeißen musste, verheißt er Eva, dass einer seiner Nachkommen, der Schlange, die dieses Chaos verursacht hat, den Kopf zertreten wird. Das ist das dritte Kapitel im ersten Buch von unserer Bibel. Da kommen noch 65 Bücher hinterher, die Gottes Liebe bezeugen. So früh, so bald, so umfassend, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist einer der roten Fäden, die ich begeisternd finde, dass Gott uns lieb hat. Paulus geht in seiner Argumentation weiter und kommt zu Abraham. Wohlhabender Mit-70er bricht auf, lässt alles hinter sich und wird zum Dauercamper. Abraham hat seit seines Lebens, seitdem er von Ur aufgebrochen ist, nie wieder in festen Wohnungen gelebt, sondern immer nur in Zelten. Er macht sich auf, da kommt ein Gott, von dem er noch nie gehört hat, und spricht ihn an und sagt: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Gott wiederholt diese Verheißung. Lot ist mit ihm gezogen, die Herden wurden größer, man hatte keinen Platz mehr, man musste sich einigen, wie man das Land aufteilt. Lot hat die erste Wahl und sucht sich die Sahnestückchen vom Land aus und Abraham bleibt im Grunde genommen als der Loser zurück. Und Gott sagt: Schau dich nach allen Seiten um, dieses ganze Land, was du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben für immer. Also im Grunde auch den Anteil, den sich Lot unter den Nagel gerissen hatte. Und ich werde dir viele Nachkommen schenken, so viele, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Abraham zog also weiter. Dann spricht Gott Abraham nochmal an: Hab keine Angst, ich will dich beschützen und reich belohnen. Und dann geht Abraham mit Gott ins Gespräch. Abraham entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter beerben. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Das ist der Aufhängerpunkt für Paulus, um Abraham zu bringen. Gerechtigkeit aus Glauben. Und dann kommt ja noch die Geschichte mit der Opferung Isaaks. Auch da ist Abraham sofort gehorsam. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich glaube nicht, dass er Gott irgendwas beweisen wollte, sondern er hat ihm geglaubt, dass auch aus dieser Situation, wo er, und man muss sich das mal reintun, den so lang ersehnten Sohn der Verheißung töten soll. Und wir wissen natürlich, weil wir nachher kommen, wie die Geschichte ausgeht. Aber versetzt euch mal in die Situation, Abraham hat überhaupt keine Ahnung, wie diese Sache ausgehen soll. Und er macht es trotzdem. Was für ein Glauben. Gott spricht und Abraham handelt. Ich bin mir nicht sicher, wenn Gott mich von meinem Sofa rufen würde, wie schnell ich gehen würde. Dann macht Gott mit Abraham einen Bund, damit Abraham sagen kann, okay, ich habe was, auf was ich mich berufen kann. Nicht nur eine mündliche Zusage, sondern eine Art Vertrag. Die Geschichte ist relativ lang, deswegen erzähle ich sie gar nicht großartig. Aber Tatsache ist, als es darum geht, durch diese geteilten Opferstücke, wie man es gemacht hat, durchzulaufen, was normalerweise beide Parteien machen sollen, pennt Abraham. Also, auch hier ist Gott derjenige, der handelt. Gott schließt seinen Bund und Gott steht zu seinem Bund. Und Abraham kann sich darauf verlassen, hat es im wahrsten Sinne des Wortes schriftlich. Dann wird es ein bisschen komplizierter, weil als menschliches Gegenzeichen für diesen Bund setzt Gott die Beschneidung ein aller männlichen Bundesgenossen. Und das wird fortgeführt von Generation zu Generation bis heute. Diese Beschneidung ist bis heute das Zeichen für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, also der biologischen Nachkommen von Abraham. Und deswegen war es für die Judenchristen relativ logisch, dass die Heidenchristen sich beschneiden lassen müssten, weil die ja dann irgendwie durch den Glauben auch zum Volk Gottes gehört haben. Und das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes war Beschneidung. Das war eines der Themen, die bei diesem Apostelkonzil, von dem Andreas auch erzählt hat, thematisiert werden mussten, weil man sich klar machen musste, wenn hier von der Seite die Judenchristen kommen, von der Seite die Heidenchristen, wie führt man das zusammen? Was müssen die Heidenchristen machen? Was müssen die Judenchristen aufgeben? Das wurde geklärt und es wurde festgelegt, dass sich die Heidenchristen nicht beschneiden lassen müssen. Paulus macht aber klar, dass Abraham nicht nur biologische Nachkommen hat, sondern auch nicht biologische. Er schreibt, gucken, ob das funktioniert. Begreift doch, genau. Die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündete Abraham schon im Voraus die gute Nachricht: Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wir haben hier also zwei Linien von Theologie, mit der sich die Galater auseinandersetzen müssten. Wir haben zum einen, aha, gut, könntest du eine weiterklicken, wenn das funktioniert? Wir haben die Theologie von Paulus, geht es? Ja, okay. Wir haben die Theologie von Paulus, Gott verspricht und der Mensch glaubt. Und im Gegensatz dazu haben wir die Theologie der jüdischen Gesetzlichkeit. Der Mensch leistet und Gott erkennt an. Und der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Glaube besteht darin, wer in Vorleistung geht. Das ist der einzige Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und Glauben. Wenn wir glauben, was Gott verspricht, geht Gott in Vorleistung. Wenn wir leisten, damit Gott uns anerkennt, machen wir das und kehren das um. Wenn ich mir das angucke, kann ich das Unverständnis, was Paulus am Anfang vom dritten Kapitel den Galatern gegenüber äußert, durchaus nachvollziehen. Für ihn war das Geschenk des Glaubens durch die Gnade völlig ausreichend. Was soll der Mensch da noch beitragen können? Könnten wir durch das Befolgen von Gesetzen von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Wenn Gott alles getan hat, was soll der Mensch noch beitragen? Aber wir möchten doch so gerne. Es ist einfach unsere Natur. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, der Dinge macht und der in Aktion tritt. Wenn unser Enkel 5 Jahre alt bei uns zum Großelterntag ist und es die traditionelle Laugenbrezel gibt, dann säbelt Jonathan mit seinem Kindermesser, natürlich stumpf, an dieser Laugenbrezel rum, weil er ja schon Brot schneiden kann und weil er sein Brot schon schmieren kann. Das dauert gefühlt Jahre, man braucht wirklich viel länger, als wenn wir das machen würden. Aber er möchte es so gerne. Er möchte zeigen, was er kann. Und ich glaube, uns geht es ganz genauso. Das ist einfach unsere Natur. Wir möchten gerne zeigen, was wir können. Abgesehen davon, dass wir durch unser Gesellschaftssystem darauf gepolt sind, dass wir erst Leistung bringen müssen und dann Anerkennung. Mein Arbeitgeber gibt mir meinen Lohn erst am Ende des Monats. Dann, wenn ich in Vorleistung gegangen bin und meine Arbeit geleistet habe, dann kriege ich mein Gehalt. Aber bei Gott ist es einfach etwas anders. Und mit diesem eigentlich Göttlichen in uns, dieses wir möchten gerne etwas machen, hat ja der Feind Gottes auch was Fieses gemacht, indem er wieder fragt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt Gott beeindrucken in dem, was ihr macht. Tut sein Gesetz und dann wird er Applaus euch spenden, dann wird er euch anerkennen. Das Fiese ist, dass diese Denke eigentlich ohne Gott auskommt. Sie geht zwar auf Gott hin, aber die Aktion an sich ist eine rein menschliche Aktivität. Und das müssen wir uns klar machen, dass diese Werkgerechtigkeit eigentlich eine Fortführung vom Sündenfall ist. Das ist jetzt in unseren Kreisen vielleicht nicht so furchtbar, aber fragt mal ungläubige Leute, wie man denn erlöst werden soll. Dann kommen so Sachen wie »Tue Recht und scheue niemand«. Oder diesen kategorischen Imperativ, dass man so leben soll, dass man sein Leben immer als Vorbild sehen soll. Man hat große menschliche ethische Vorbilder. Mahatma Gandhi, der ein sehr friedvolles Leben in einer sehr unfriedlichen Zeit lebte. Sehr großes Vorbild von dem, wie man sich menschlich verhalten kann, aber eben nur menschlich. Was macht das Gesetz? Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er spricht vom Fluch des Gesetzes. Warum macht er das? Beleidigt er das Gesetz Gottes jetzt plötzlich? Nein, er sagt, alle, die auf Einhaltung des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzbuch geschrieben ist. Alles. Das heißt, ganz oder gar nicht. 95% reichten nicht aus. 9 erfüllte 10 Gebote reichen nicht aus. Das ist die Konsequenz, wenn man gesetzlich leben will. Das Gesetz gründet sich nicht auf Glaube, denn hier gilt, wer seine Vorschriften befolgt, der wird leben. Der Umkehrschluss: Wer das nicht tut, ist dem Tode geweiht. Das ist die Konsequenz, wenn man gesetzlich leben will. Paulus bezeichnet das Gesetz als Gefängnis, weil es zwar Erkenntnis der Sünde bringt, aber keinen Ausweg daraus bietet. Bevor es diesen Glauben gab, wurden wir vom Gesetz gefangen gehalten, formuliert er. Wir waren eingeschlossen. Das nächste Bild ist der strenge Erzieher, der für Zucht und Ordnung sorgt. aber kein Gegenüber für Fragen und Zweifel ist. Im Gesetz ist kein Platz für Fragen, kein Platz für Zweifel, sondern da steht, tu das und das, lass jenes. Also führte uns das Gesetz wie ein streng ermahnender Erzieher, erhobener Zeigefinger. Fluch des Gesetzes? Ich würde sagen, allerdings. Und dann kommt diese befreiende Botschaft, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm, denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So soll der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Und das Gesetz ist zeitlich begrenzt in seiner Aufgabe. Wir waren eingeschlossen bis zu dem Zeitpunkt, in der der Glaube bekannt gemacht werden sollte. Das Gesetz führte uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Dessen Aufgabe ist erledigt. Das ist wie Kinder, die erwachsen sind und das Elternhaus verlassen. Man ist als Eltern dann nicht mehr für die Erziehung seiner Kinder zuständig. Man kann beratend eingreifen, man kann Tipps geben, aber man hat die Erziehungsverantwortung nicht mehr. Darum hat das Gesetz, seit Jesus gekommen ist, keine erzieherische Autorität mehr. Der nächste Gedanke, den Paulus hat, ist, dass das Gesetz die Verheißung nicht aufhebt. Das ist jetzt viel Text, ich lese ihn einfach und lasse ihn stehen, werde nicht furchtbar viel kommentieren, ihr könnt gerne mitlesen. Liebe Geschwister, nehmen wir ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Wenn jemand ein Testament rechtskräftig aufgesetzt hat, dann kann niemand es für ungültig erklären oder etwas hinzufügen. Juristen unter uns werden wissen, dass das heute immer noch so ist. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Ich will damit sagen, wenn Gott einen Bund rechtskräftig bestätigt hat, dann wird er durch das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht für ungültig erklärt. Das Gesetz kann die Zusage nicht außer Kraft setzen, denn wenn der Erhalt des Erbes vom Gesetz abhinge, dann käme es nicht mehr aus einem Versprechen. Gott hat es Abraham aber durch ein Versprechen zugesagt. Aber was für einen Sinn hat dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen, und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, dem das Versprechen gilt. Spricht das Gesetz denn gegen die Zusagen Gottes? Natürlich nicht. Das wäre nur der Fall, wenn es zum Leben führen könnte. Nur dann würden Menschen durch Befolgen des Gesetzes von Gott als gerecht angesehen. Aber die Schrift erklärt, dass die ganze Welt von der Sünde gefangen gehalten wird. So sollte das Zugesagte durch den Glauben an Jesus Christus denen geschenkt werden, die glauben. Und jetzt macht Paulus noch, indem er auf Jesus hinweist, eine relativ spitzfindige theologische Bemerkung. Er sagt nämlich, Jesus ist die Erfüllung des Versprechens an Abraham und dadurch ist die Aufgabe des Gesetzes beendet. So ist es auch mit den Zusagen, sagt er, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Er sagt übrigens nicht, sagt Paulus, den Nachkommen, als ob es viele wären, sondern es ist von einem die Rede, einem Nachkommen. Und das ist Christus. Das Gesetz wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen, und zwar so lange, bis der Nachkomme käme, Jesus, dem das Versprechen galt. Ich komme zurück zu den Eingangsfragen von Paulus. Wer hat euch bloß so verblendet? Wer hat dafür gesorgt, dass ihr das, was so offensichtlich im Wort Gottes steht, nicht mehr erkennt, nicht mehr versteht? Wer konnte euch so verblenden? Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen, indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Ich denke, die Antwort ist eindeutig, hoffentlich auch bei uns. Und das Fazit von Paulus unter Kapitel 3 lautet: Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hingehörst. Ich bin 1982 nach Baden-Württemberg gezogen, kam in einen kleinen Ort in der Nähe von Tübingen am Fuß der Schwäbischen Alb, wo man 3 Generationen braucht, um nicht mehr als Reingeschmeckter zu gelten. Meine Sprache verrät mich, ich bin kein Native Speaker. Ich verstehe inzwischen fließend Schwäbisch, kann sogar ein bisschen nachmachen, aber ich bin hier beheimatet. Hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier wohnt meine Familie. Es ist egal, wo ich herkomme. Mein Chefarzt hat eine weitere unangenehme Angewohnheit. Er fragt immer, woher kommst du? Um dann festzumachen, wer bist du? Und ich habe mir gedacht, nein, eigentlich ist es völlig egal, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. A, konnte ich mir das nicht aussuchen, sondern es kommt darauf an, wo ich hingehöre. Das hier ist nicht die Gemeinde, in der ich groß geworden bin, aber es ist meine Heimatgemeinde, die Gemeinde, wo ich mich zugehörig fühle. Weil es wirklich im Reich Gottes völlig egal ist, wo ich herkomme, sondern entscheidend ist, wo ich hingehöre. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder, sagt Paulus in Christus Jesus. Alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Jesus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr Christus an, seid ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Das Thema Erbschaft wird dann im Kapitel 4 vom Galaterbrief behandelt. Das darf dann jemand anders auslegen. Ich möchte euch, bevor ich wieder rübergehe an meinen zweiten Arbeitsplatz des heutigen Tages, noch meine 4 roten Linien, roten Gedanken mitgeben zum Nachdenken, weil dieser Text eigentlich so theologisch ist, dass er nicht viel praktische Anwendung für den Alltag hergibt. Deswegen fand ich es trostreich, dass Gott mir diese Gedanken gegeben hat, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass das mit der Animation jetzt funktioniert. Jawohl, da stehen sie. Ich gehe rüber, werde nachher von drüben von meinem Gitarrenplatz aus beten mit uns gemeinsam und dann kann meine Band mit vorkommen.